Deutschlandfunke 23:09 die Verkehrslage. Die A7 Kassel Richtung Hannover ist zwischen Nörten-Hardenberg und Nordheim-Nord wegen Reparaturarbeiten noch bis 6 Uhr morgen früh gesperrt. A5 Karlsruhe Richtung Heidelberg zwischen Karlsruhe-Nord und Bruchsal 4 Kilometer Stau und A7 Hannover Richtung Hamburg zwischen Hausbruch und Waltershof 3 Kilometer Stau.
Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Stefan Heinlein und allen wichtigen Informationen und Berichten des heutigen Tages. Willkommen zu dieser Sendung. Sex, Lügen und Video. So der Titel eines US-Spielfilms aus dem Jahr 89. Doch das Leben schreibt oft die besseren Geschichten, bizarrer als die Fantasie der Drehbuchautoren. Was Heinz-Christian Strache im Alkoholrausch auf Ibiza der vorgeblichen russischen Oligarchennichte prahlerisch verspricht, erschüttert weiter unser Nachbarland Österreich. Ein politisches Erdbeben, dessen Folgen für das Parteiensystem noch nicht absehbar sind. Wir berichten gleich ausführlich und sprechen mit dem Wiener Politikwissenschaftler Peter Hayek. Auch was aktuell in der Ukraine auf der politischen Bühne aufgeführt wird, ist kaum in akademischen Lehrbüchern zu finden. Die steile Karriere des Komikers Zelensky zum Präsidenten in Kiew entzieht sich den üblichen Spielregeln. Der erste Amtstag begann heute mit einem Paukenschlag. Auch dazu gleich mehr. Zunächst aber natürlich nach Wien. Dort endet ein aufregender politischer Tag, geprägt von den Versuchen des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz, Entschlusskraft und Führungsstärke zu demonstrieren. Bereits unmittelbar nach der Veröffentlichung des Strache-Videos hatte der Regierungschef erklärt, genug ist genug und vorzeitige Wahlen für den Herbst angekündigt. Zunächst aber zögerte er, den Koalitionspartner den Stuhl vor die Tür zu stellen, am Abend dann aber die Trennung vom umstrittenen Innenminister Kickl und später dann die Ankündigung der FPÖ, alle Minister der Partei verlassen das Kabinett. Christina Kötter über einen dramatischen Tag in Wien.
Was sich bereits am Samstag abgezeichnet hat, ist nun also eingetreten. Bundeskanzler Kurz will sich von seinem Innenminister trennen. Die Zustimmung vom Bundespräsident van der Bellen scheint nur noch eine Formalität zu sein. Kurz betonte einmal mehr, dass es nach dem Skandalvideo vollständige Transparenz und eine lückenlose Aufklärung brauche. Den Willen dazu habe er in den Reihen der FPÖ nicht gesehen.
Wo es eigentlich schlüssig gewesen wäre, wenn, so wie Heinz-Christian Strache auch, durch seinen Rücktritt der Innenminister durch einen Rückzug aus seiner Funktion sichergestellt hätte, dass hier eine lückenlose Aufklärung möglich ist und dass es auch nicht irgendwie den Anschein einer Einflussnahme auf diese Aufklärung geben könnte. Diesen Schritt hat er nicht gemacht.
Um die Handlungsfähigkeit der Regierung bis zu den Neuwahlen Anfang September zu sichern, will Kurz die nun frei gewordenen Ministerposten mit Experten und Spitzenbeamten besetzen.
Das schafft uns die Möglichkeit, dass wir auch in dieser für die Republik durchaus herausfordernden Situation bis zum Tag der Wahl Stabilität gewährleisten, dass die Regierung handlungsfähig bleibt und dass wir insbesondere aber auch auf europäischer Ebene die Möglichkeit zur Mitsprache nicht verlieren.
Es gibt Stimmen, die sagen, Kurz habe zu hoch gepokert und muss jetzt einen Scherbenhaufen zusammenkehren. Noch FPÖ-Innenminister Kickl griff die ÖVP heute scharf an und unterstellte Kurz eine reine Machtpolitik.
Für uns Freiheitliche ist diese Vorgangsweise der ÖVP kein verantwortungsbewusster oder kein staatstragender Schritt. Es ist der Versuch, die eigene Macht innerhalb der Regierung auszubauen. War es auf Ibiza eine verantwortungslose Besoffenheit infolge von Alkohol, dann ist das jetzige Vorgehen der ÖVP eine kalte und nüchterne Machtbesoffenheit.
Und die FPÖ, die wollte Kickl unter keinen Umständen opfern, gilt er doch als der eigentliche politisch-ideologische Kopf der Freiheitlichen. Der designierte FPÖ-Chef Hofer sagte am Mittag:
Herbert Kickl hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Es gibt keine Ermittlungen gegen ihn. Die Argumentation, dass, wenn es nun Ermittlungen gegen die FPÖ geben sollte, ja, ein freiheitlicher Innenminister, der Generalsekretär war im Jahr 2017, hier nicht verantwortlich sein könnte, die ist nicht richtig.
Die FPÖ ist also im Wahlkampfmodus. Der Politikberater Thomas Hofer fasste es im ORF-Radio so zusammen.
Es wird auch sehr dreckig werden. Bei der ÖVP hat man gesehen, nicht was Kurz macht. Er hat gesagt, die Veränderung kann weitergehen, ohne Skandale, aber nur, wenn ihr mich wählt. Und das Kalkül dahinter ist natürlich, dass die ÖVP ähnlich wie 2002 da in Richtung oder gar über 40% kommt. Ich sage nur eines, die FPÖ ist deutlich anders strategisch aufgestellt als 2002. Damals hat man wochenlang nicht gewusst, wer überhaupt Spitzenkandidat ist. Diesmal ist man viel geschlossen und ich glaube, dass die FPÖ versucht, da die ÖVP ein wenig mit runterzuziehen.
Was bleibt jetzt für die ÖVP vom Bundeskanzler Kurz? Einige Parteien, allen voran die SPÖ, wollen dem Nationalrat einen Misstrauensantrag gegen Kurz einbringen. Die FPÖ spricht in dieser Frage mit zwei Zungen. Kickl schloss nicht aus, dass sich seine Partei anschließen wird. Vom designierten Parteichef Hofer hieß es am Abend nur:
Das ist eine Entscheidungsfindung, die wir in den nächsten Tagen treffen werden. Wir wissen nicht, wer wird so einen Antrag einbringen. Ich möchte nichts vorwegnehmen, sage nein, jetzt noch einmal, alles, was wir tun, soll nicht so sein, dass die Stabilität im Land verunsichert ist. Das wollen wir überhaupt nicht.
Die Sondersitzung des Nationalrats soll jetzt nach den Europawahlen stattfinden, also nächsten Montag und nicht, wie von der SPÖ gefordert, am Mittwoch. Auf diese Ankündigung der ÖVP folgte scharfer Protest von SPÖ, NEOS und Jetzt. Morgen sind Vertreter bei Bundespräsident van der Bellen.
Soweit unsere Korrespondentin Christina Kotter. Was in Wien derzeit geschieht, ist zu Wochenbeginn auch das Hauptgesprächsthema in Berlin. Kurz vor der Europawahl fühlen sich Regierungs- und Oppositionsparteien gemeinsam bestätigt in ihren Warnungen vor den rechtspopulistischen Parteien. Ein Tiefpunkt der politischen Kultur, so der Tenor. Einzig die AfD kritisiert in erster Linie die besonderen Umstände des heimlich gedrehten Ibiza-Videos. Informationen aus Berlin dazu von Klaus Remme.
Keine rein innerösterreichische Angelegenheit, so lautet mehrheitlich das Urteil prominenter Parteipolitiker in Berlin. Von Linkspartei bis zur CDU ähnelten sich die Kommentare insbesondere darin, die Entwicklung in der FPÖ mit Vorwürfen gegen die AfD zu verbinden. Linke Chefin Katja Kipping formulierte das heute so:
Die AfD ist die deutsche Schwesterpartei der FPÖ und kleine und große Straches gibt es auch in der AfD hierzulande.
Vielfach wurde die umstrittene Spendenpraxis von AfD-Politikern zitiert. Die Rechtsbündnisse in Europa seien entlarvt, meinte FDP-Spitzenkandidatin Nicola Beer zu NDR Info. Und auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak zeigte sich am Vormittag bei NTV von grenzüberschreitenden Gemeinsamkeiten der Rechtspopulisten überzeugt.
Am Ende müssen Abgeordnete nur einem Interesse verpflichtet sein, nämlich in Deutschland, dem Wohle des deutschen Volkes. Und offensichtlich tun das diese Gruppierungen nicht. Und deswegen jeder, der die AfD wählt, der unterstützt auch solche Methoden, wie wir sie gerade in Österreich sehen.
Für die AfD ist dies alles, wen wundert's, kein Thema. Parteichef Alexander Gauland fragte bei Welt TV:
Wenn einer einen schweren Fehler macht in einem anderen Land, was hat das mit mir zu tun? Es ist klar, Herr Strache hat die Verantwortung übernommen. Damit hat er diesen Fehler auch eingeräumt. Das trifft dann ja nicht mal die anderen Namen, die jetzt in der FPÖ sozusagen nach vorne kommen, wie Norbert Hofer zum Beispiel. Von daher kann ich überhaupt nicht sehen, was das mit der AfD zu tun hat.
Sein Parteifreund Armin Paul Hampel, ehemaliger ARD-Korrespondent, jetzt außenpolitischer Sprecher seiner Bundestagsfraktion, problematisierte im Deutschlandfunk vor allem die Art und Weise, wie das Strache-Video in Ibiza zustande kam.
Wir werden Verfehlungen und auch Machtfantasien von Politikern, besonders im betrunkenen Zustand, an jeder Ecke finden. Die Frage ist, wollen wir das? Dann könnten wir gleich den Bundesnachrichtendienst für alles einsetzen und der lauscht in jeder privaten Ecke und hört sich die Fantasien von Politikern an. Alles Mensch.
Der Innenminister muss gehen. Mit dieser Forderung an Bundeskanzler Kurz wagte sich SPD-Chefin Andrea Nahles auf österreichisches Terrain. Die Aufklärung der Affäre dürfe nicht in den Händen eines FPÖ-Ministers liegen, so Nahles, und fügte zur Person des Bundeskanzlers hinzu:
Darüber hinaus möchte ich klar sagen, dass die Versuche von Sebastian Kurz, die Verantwortung für dieses ganze Debakel jetzt an anderer Stelle abzugeben, nicht fruchten. Ich möchte ganz klar sagen, dass er in erster Linie verantwortlich dafür ist, dass es überhaupt einen Vizekanzler Stache gegeben hat, dass überhaupt solche Leute an die Macht kommen konnten. Dafür trägt er alleine Verantwortung.
Paul Ziemiak von der CDU sieht den Regierungschef von der ÖVP in Wien in ganz anderem Licht.
Schnell, klar und vor allem konsequent. Er hat gesagt, es geht so nicht weiter. Genug ist genug und jetzt entscheidet das österreichische Volk.
Die Bundesregierung zeigte sich heute offiziell schmallippig. Man habe die Entscheidung für Neuwahlen zur Kenntnis genommen, hieß es. Sie sei nachvollziehbar.
Soweit der Bericht von Klaus Remme. Und am Telefon in Wien begrüße ich jetzt den Politikwissenschaftler und Demoskopen Peter Hayek. Guten Abend, Herr Hayek.
Schönen guten Abend.
Der Kanzler entlässt seinen Innenminister, dann der Rückzug aller FPÖ-Minister. Die Koalition ist damit wohl beendet. Herr Hayek, wie zwangsläufig war diese Entwicklung?
Sie war natürlich eigentlich nicht zwangsläufig, denn Sebastian Kurz hätte sich genauso gut für eine Weiterführung der Regierungsgeschäfte mit den Freiheitlichen entscheiden können. Er hat das aus so unterschiedlichen Gründen nicht getan. Dass es jetzt so weit kommt, hat natürlich auch den Beigeschmack, dass der Bundesregierung in Österreich langsam die Macht des Handelns entgleitet und an allerletzter Stelle quasi die verfassungsrechtliche Notbremse der Bundespräsident steht.
Wie handlungsfähig ist denn jetzt noch die Regierung Kurz bis zu den angesetzten Neuwahlen im September? Bis dahin sind es ja noch einige Wochen.
Nun, das kommt jetzt auf die nächsten Tage noch an. Soll heißen, macht die Opposition im Parlament einen Misstrauensantrag mit den Stimmen der Freiheitlichen, die nicht mehr in der Regierung vertreten sind, gegen die Bundesregierung. Dann werden wir aller Voraussicht nach bis zur Wahl im September ein Expertenkabinett haben. Das hatten wir so in Österreich noch nie. Das gab es schon in einem oder anderen Staat, also in Italien zum Beispiel schon. In Österreich hat man damit keine Erfahrungswerte. Bleibt Sebastian Kurz mit seinem Team im Amt und hat noch Expertenminister statt den freiheitlichen Minister, dann ist die Regierung handlungsfähig im Sinn von, es kann seinen geordneten Gang gehen. Es wird nur aller Voraussicht nach zu keinen weiteren Projekten kommen, wie zum Beispiel die Durchführung oder Weiterführung der Steuerreform etc. Also man wird dann alles mehr oder weniger weiter verwalten bis zur Wahl.
Man hat in Österreich keine Erfahrung mit einer Expertenregierung. Herr Hayek, wäre es deshalb nicht klüger, vielleicht auch besser für die Demokratie, wenn die SPÖ aus der Opposition jetzt eine Minderheitsregierung der ÖVP toleriert bis zu den Neuwahlen?
Das ist natürlich eine Möglichkeit. Das ist auch deshalb eine Überlegung, weil bei einem Misstrauensantrag Mitstimmen von Freiheitlichen und der SPÖ und vielleicht noch der beiden anderen kleineren Oppositionsparteien würde ja sehr, sehr, sehr viel Unruhe hineinkommen. Insofern wäre das sinnvoll, auch weil bei einem Misstrauensantrag dann Sebastian Kurz die Bestätigung dafür hätte, dass er eigentlich der einzige Garant ist für Stabilität und Reformen in dem Land. Und dann könnte er darauf verweisen, bitte, liebe Bürgerinnen und Bürger, ihr habt jetzt gesehen, ich bin der Einzige, die anderen gehen gegen mich vor und dementsprechend bittet er dann um das Vertrauen im September. Also wahrscheinlich wäre es sowohl für den Staat als auch für die Opposition besser, wenn Kurz im Amt bliebe. Natürlich nicht mehr ganz handlungsfähig.
Sie haben in Ihrer ersten Antwort, Herr Hayek, die Alternativen für Kanzler Kurz genannt. Was war jetzt sein Motiv, tatsächlich den Bruch zu wagen, mit der FPÖ klaren Tisch zu machen? Hat er die Sorge, doch noch in den Abwärtsstrudel dieser Affäre gezogen zu werden mit seiner Partei?
Also wir können hier natürlich nur spekulieren. Es dürfte so sein, dass auch aufgrund dessen, dass wir eine Woche vor den Europaparlamentswahlen in Österreich wie auch in ganz Europa stehen, hatte er wahrscheinlich Sorge, dass er sein aufgebautes Image in Europa, nämlich der EVP, also der Europäischen Volkspartei angehörend, zwar eine konservative Partei zu sein, die aber durchaus andere Wege geht. Dieses Image wollte man sich aber nicht zerstören. Ich bringe das an einem Beispiel. In dem Interview von Heinz-Christian Strache auf Ibiza hat Strache in einem Nebensatz einmal bemerkt, er hätte gerne ein System wie Orban in Österreich. Und nachdem Kurz auf Distanz zu Orban gegangen ist, auch im Rahmen der EVP, kann er das dann eigentlich nicht aufrechterhalten. Und auch das kann ein Mitgrund gewesen sein, dass eben Sebastian Kurz die Notbremse gezogen hat, auch wenn er am Freitag dann für seine Entscheidung länger gebraucht hat.
Sie haben Heinz-Christian Strache erwähnt, sein Video. Steht sein Verhalten, sein Demokratieverständnis stellvertretend für die gesamte Partei, für die gesamte FPÖ?
Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn es heißt, eine Institution wie eine Partei oder auch ein Staat, dass alle Menschen so agieren, wie die Führungsperson agiert. Da wäre ich wirklich sehr, sehr vorsichtig. Aber es ist natürlich so, dass wenn die Spitze einer Partei so ein Gedankengut in sich trägt, und auch wenn das unter Alkoholeinfluss war, so zieht das natürlich massive Bedenken nach sich, insbesondere natürlich auch auf andere Führungspersonen und Persönlichkeiten wie eben den Innenminister Kicke, der ja ein langjähriger und ganz, ganz enger Vertrauter von Heinz-Christian Strache war. Aber wie gesagt, ich wäre vorsichtig, eine Partei in Bausch und Bogen deshalb zu verurteilen.
In der Tat, Herr Hayek, viele FPÖ-Anhänger werden sich jetzt fragen, warum muss jetzt auch der Innenminister, warum muss Herbert Kickl für die Sünden seines Parteivorsitzenden Strache büßen? Er war auf Ibiza nämlich nicht dabei.
Das ist korrekt, dass er nicht dabei war, aber wie ich schon vorher erwähnt habe, ist Kicke ein ganz enger Vertrauter. Und das Argument, das die ÖVP ins Spiel gebracht hat, nämlich, dass Kicke nur sehr schwer die Umstände untersuchen kann, also dass es hier eine Befangenheit gibt, die hat natürlich bis zu einem gewissen Grad ihre Berechtigung. Möglicherweise war es auch dem Bundespräsidenten ein Anliegen, dass Kicke zumindest als einer des ganz engsten Führungskreises zurücktritt. Das ist aber bitte wohlgemerkt Spekulation.
Warum geht die FPÖ jetzt aus der Koalition raus? Was ist das taktische Kalkül dieser Partei? Was erhoffen sich die Rechtspopulisten von diesem Schritt?
Nun, man möchte der verbliebenen Wählerschaft, und wir wissen noch nicht, wie viele das sein werden, wie viele Wähler und Wählerinnen, möchte man signalisieren, man hält Linie, man bleibt seiner Linie treu und man ist nicht kaufbar. Es geht einem persönlich nicht um Macht, so wie es dargestellt wird, nämlich der ÖVP. Das wird jetzt die Linie der Freiheitlichen Partei sein. Also man möchte sich, obwohl man in der Defensive ist, trotz alledem in die Offensive kommen und dementsprechend darstellen, wir sind unserer Linie treu, wir kümmern uns um den Staat und die Menschen, wir kümmern uns um das Thema Sicherheit. Und die ÖVP, da geht es nur um Macht. Und dieses Widerspiel werden wir wahrscheinlich bis in den September, bis zur Wahl hinein erleben.
In Deutschland, Herr Hayek, nutzen Regierung und Opposition den Skandal im Nachbarland in Österreich, um vor den Rechtspopulisten zu warnen, jetzt vor der Europawahl. Kann man die österreichische FPÖ mit der deutschen AfD vergleichen? Sehen Sie da Gemeinsamkeiten, sehen Sie da Unterschiede?
Ich sehe insofern keine Gemeinsamkeiten, weil die Freiheitliche Partei eine sehr langjährige Geschichte hat. Also dort, wo die AfD begonnen hat, war die Freiheitliche Partei im Jahre 1986, nämlich wie Jörg Haider sich damals am Innsbrucker Parteitag an die Macht geputscht hat. Die Freiheitliche Partei ist hier schon deutlich andere Stufen durch oder hat hier deutlich andere Stufen durchlaufen, hat auch immer wieder einen Läuterungsprozess gehabt, hat auch Regierungserfahrung eingebracht. Man kann der Freiheitlichen Partei viel vorwerfen, insbesondere auch der Haider-FPÖ der vergangenen Jahre, nämlich Nepotismus, Korruption und noch andere Vergehen. Was man ihr nicht vorwerfen kann, ist, dass sie die Verfassung angegriffen hat, dass sie die Meinungsfreiheit eingegrenzt hat. Das wurde jetzt mit diesem Video aber zumindest gedanklich widerlegt, denn Heinz-Christian Strache wollte zumindest gedanklich durchaus an der Pressefreiheit rütteln. Inwieweit die AfD so eine Linie verfolgt, kann ich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen. Der Rechtspopulismus ist aber geeint durch ihren Anti-Establishment-Faktor, also dass man immer gegen das System, wie es so schön heißt, vorgeht und dass die Presse als Feind erkannt wird. Und da findet man seine Gemeinsamkeit abseits natürlich des Themas Migration, Integration und Zuwanderung.
Der Wiener Politikwissenschaftler Peter Hayek. Wir haben das Gespräch aus Termingründen vor dieser Sendung aufgezeichnet. Und wir bleiben noch einen Moment beim Thema, denn bereits kurz nach der Veröffentlichung des Strache-Videos wurde heftig über eine juristische Kernfrage debattiert. Dürfen heimlich gedrehte Aufnahmen von der Presse verbreitet werden oder gibt es Grenzen für widerrechtlich beschaffte Informationen? Antworten aus Karlsruhe dazu von unserem Rechtskorrespondenten Klaus Hempel.
Es ist zunächst einmal streng zu unterscheiden zwischen der Aufnahme selbst und der Veröffentlichung des Videos. Nach § 201a Strafgesetzbuch macht sich strafbar, wer heimliche Videoaufnahmen erstellt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich des Gefilmten verletzt. Gehen wir mal davon aus, dass die Aufnahme rechtswidrig und sogar strafbar war. Dann kann die Veröffentlichung dennoch gerechtfertigt sein. Grundsätzlich muss sich ein heimlich Gefilmter nicht gefallen lassen, dass die rechtswidrigen Aufnahmen in aller Öffentlichkeit verbreitet werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gibt es aber Situationen, in denen dies ausnahmsweise gerechtfertigt sein kann. Widerrechtlich beschaffte Informationen dürfen von der Presse verbreitet werden, wenn dies für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die öffentliche Meinungsbildung von erheblichem Gewicht ist. Andernfalls, Zitat, könnte die Kontrollaufgabe der Presse leiden, zu deren Funktion es gehört, auf Missstände von öffentlicher Bedeutung hinzuweisen. Zitat Ende. So hatte es das Bundesverfassungsgericht schon 1984 entschieden. Damals hatte sich der Investigativjournalist Günter Wallraff bei der Bild-Zeitung eingeschlichen und Missstände aufgedeckt. Erforderlich ist dabei eine Abwägung, bei der geprüft wird, was wiegt schwerer. Das Interesse des Betroffenen, dass nichts aus seinem höchstpersönlichen Lebensbereich hinausdringt, oder das Interesse der Öffentlichkeit an Information, damit sie sich eine Meinung bilden kann. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wiegt das Interesse der Öffentlichkeit umso schwerer, wenn durch die Veröffentlichung Verhaltensweisen offenbart werden, die rechtswidrig sind. All das muss in die Abwägung mit hineinfließen. Hier geht es um den Vizekanzler eines EU-Staates, der sich in dem Video käuflich zeigt. Nach deutschem Recht ist Bestechlichkeit strafbar. Die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel haben erklärt, dass sie die Aufnahmen nicht selbst angefertigt oder in Auftrag gegeben haben, sondern von außen zugespielt bekamen. Orientiert man sich an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, fällt daher die Abwägung ziemlich eindeutig aus. Es gibt nicht nur ein erhebliches, sondern ein überragendes Interesse der Öffentlichkeit an Information und Berichterstattung. Deshalb dürfte die Veröffentlichung des Videos von der Pressefreiheit nach Artikel 5 Grundgesetz gedeckt und damit rechtlich zulässig gewesen sein.
Aus Karlsruhe, Klaus Hempel. Vom Komiker zum Präsidenten, vom Seriendarsteller zum Staatsoberhaupt im echten Leben. Stoff für einen Hollywood-Streifen, könnte man meinen. Doch in der Ukraine hat Volodymyr Selenskyj bekanntlich nun genau diese Karriere gemacht. Heute wurde der 41-jährige Newcomer offiziell in sein Amt als neuer Präsident der Ukraine eingeführt und er nahm sich wenig Zeit für politisches Vorgeplänkel. Erste Amtshandlung des gelernten Schauspielers, die Auflösung des Parlaments und die Ankündigung vorgezogener Neuwahlen. Florian Kellermann berichtet.
Volodymyr Selenskyj will einen radikalen politischen Neuanfang. Deshalb hat er nicht nur angekündigt, das Parlament aufzulösen, sondern forderte auch den Rücktritt der Regierung. Kurz nach seiner Vereidigung sagte er im Parlament: Erlauben Sie mir, einen amerikanischen Schauspieler zu zitieren, der ein toller US-Präsident geworden ist. Die Regierung löst unsere Probleme nicht, die Regierung ist unser Problem. Ich verstehe unsere Regierung nicht, die behauptet, sie könne ja nichts tun. Das stimmt nicht. Ihr könnt ein Papier nehmen, einen Kugelschreiber und euren Platz freimachen für die, die an die nächste Generation denken und nicht an die nächsten Wahlen. Der 41-Jährige zitierte Ronald Reagan nicht von ungefähr. Auch er selbst kommt aus dem Showbusiness. Wiederholt spielte er in seiner Rede auf seine Karriere als Kabarettist an. Während meines ganzen Lebens habe ich versucht, alles zu tun, damit die Ukrainer lachen können. Das war nicht meine Arbeit, sondern meine Mission. Und in den nächsten 5 Jahren werde ich alles tun, liebe Ukrainer, damit ihr nicht weinen müsst. Als seine wichtigste Aufgabe stellte Selenskyj es dar, den Krieg im Donezbecken zu beenden. Damit unsere Helden nicht länger sterben müssen, bin ich zu allem bereit. Ich bin bereit, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen und meinen Posten zu verlieren. Wir sind bereit zum Dialog. Aber an dessen Anfang muss stehen, dass alle unsere Kriegsgefangenen in die Ukraine zurückkehren. An dieser Stelle fiel Selenskyj aus dem Ukrainischen und sprach plötzlich Russisch, als ob er sich direkt an den russischen Präsidenten Wladimir Putin wende. Schon vor seiner Amtseinführung machte der 41-Jährige deutlich, dass er ein volksnaher Präsident sein will. Auf seinem Weg ins Parlament klatschte er seine Anhänger am Straßenrand ab. Er stellte sich zu einigen von ihnen und nahm mit ihnen Selfie-Fotos auf. Noch unklar ist, ob das Parlament seine Auflösung hinnehmen oder ob es rechtliche Schritte gegen die Entscheidung des Präsidenten suchen wird. Verschiedene Fraktionen äußerten sich dazu unterschiedlich. Für vorgezogene Neuwahlen sprach sich die Vaterlandspartei von Julia Timoschenko aus. Auch die liberale Partei Selbsthilfe, deren Abgeordneter Oleg Beresyuk. Die Gesellschaft verlangt nach Neuwahlen zum Parlament. Das ist ein normaler Vorgang, dass ein Parlament entsteht, das mit dem Präsidenten zusammenarbeiten kann. Wir sind bereit, um das Vertrauen der Wähler zu kämpfen. Kritischer äußerten sich Vertreter der größten Fraktion im Parlament, der Fraktion des bisherigen Präsidenten Petro Poroschenko. Sie werde Neuwahlen nur unter bestimmten Bedingungen zustimmen, hieß es dort. Abgeordnete der Fraktion kritisierten auch Selenskis Äußerungen zum Krieg im Donezbecken, so Oleksij Muschak. Er spielt hier mit der Rhetorik der pro-russischen Partei Oppositioneller Block. Denn Frieden, ja, den können wir schon morgen haben. Aber die Frage ist doch, um welchen Preis? Und der Preis dürfe eben nicht sein, Russland Einfluss auf die ukrainische Politik zu geben, so Kritiker von Selenskyj.
Florian Kellermann zum ersten Tag des neuen ukrainischen Präsidenten. Und nun weitere Berichte vom Tage in aller Kürze. Der Konflikt um das iranische Atomabkommen droht weiter zu eskalieren. Nach Medienberichten hat der Iran inzwischen damit begonnen, seine Uranproduktion deutlich zu erhöhen. Christian Buttgereit.
Die halbstaatliche Nachrichtenagentur INSA meldet, die Uranproduktion in der Atomanlage Natanz sei um das Vierfache gesteigert worden. Sie beruft sich auf den Sprecher der iranischen Atomorganisation Kamalvandi. Unklar ist, ob bzw. wann Iran dadurch über mehr als die im Atomabkommen zugestandenen 300 Kilogramm Uran verfügen wird. Im Atomabkommen ist ein Anreicherungsgrad von 3,7% zugelassen. Für Atomwaffen werden 90% benötigt. Nach dem Teilausstieg Irans in der vergangenen Woche fühlt sich die Regierung in Teheran nicht mehr an dieses Limit gebunden. Für den Fall, dass die US-Sanktionen den internationalen Handel Irans auch Anfang Juli noch blockieren, kündigte Kamalvandi an, die Urananreicherung innerhalb von 4 Tagen auf 20% zu erhöhen. Zwischen den USA und Iran war der Ton erneut schärfer geworden. US-Präsident Trump hatte am Sonntag gedroht, Iran im Falle einer militärischen Auseinandersetzung auszulöschen. Der iranische Außenminister Zarif rief Trump heute über Twitter auf, niemals einen Iraner zu bedrohen und mahnte Respekt vor dem iranischen Volk an.
Der US-Internet- und Softwarekonzern Google hat angekündigt, den chinesischen Smartphone-Hersteller Huawei künftig nicht mehr vollwertig mit seinem Handybetriebssystem Android auszurüsten. Steffen Wurzel berichtet.
Am Vormittag deutscher Zeit reagierte Huawei auf die Google-Ankündigung. Allen Kunden, die Smartphones oder Tablets des Herstellers besäßen, werde man auch künftig Sicherheitsupdates anbieten. Das teilte das Unternehmen schriftlich mit. Der Konzern, der in Deutschland unter dem Markennamen Huawei auftritt, betonte außerdem, dass man in den vergangenen Jahren sehr eng an der Weiterentwicklung von Android mitgearbeitet habe. Davon hätten Kunden und die Smartphone-Industrie insgesamt profitiert. Auch Chinas Staats- und Parteiführung äußerte sich inzwischen kurz. Man habe von der Nachricht aus den Medien erfahren, erklärte Regierungssprecher Liu Kang in Peking. Man werde die Situation weiter genau beobachten und man wolle chinesischen Firmen helfen, ihre ihnen zustehenden Rechte gerichtlich durchzusetzen. Der amerikanische Internetkonzern Google hatte gestern Abend erklärt, dass er einer Anordnung der US-Regierung folgen werde und künftige Huawei-Geräte, die mit Android laufen, aus dem konzerneigenen Play Store aussperren wolle. Für künftige Huawei-Telefone und Smartphones bedeutet das, sie werden dann ohne Google-Dienste ausgeliefert und, besonders wichtig, auch bestimmte Sicherheitsfeatures fehlen. Geräte, die bisher im Einsatz sind, das hat auch Google selbst ausdrücklich bestätigt, sind nicht betroffen.
Zum Auftakt der Weltgesundheitskonferenz in Genf hat die WHO vor der Ausbreitung des Ebola-Virus im Kongo gewarnt. Karl-Dietrich Meurer.
Der Ebola-Ausbruch in 2 Provinzen in der Demokratischen Republik Kongo. Der Ebola-Ausbruch in 2 Provinzen in der Demokratischen Republik Kongo sei einer der komplexesten Gesundheitsnotfälle, mit dem man je konfrontiert war. Das sagte zum Beginn der Weltgesundheitsversammlung in Genf der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Ghebreyesus. Man bekämpfe eines der gefährlichsten Viren in einem der gefährlichsten Gebiete der Welt. Beim bislang zweitschlimmsten Ausbruch des Tropenfiebers in der Geschichte infizierten sich seit Mitte letzten Jahres mehr als 1.800 Menschen. Mehr als 1.200 von ihnen starben. Hilfe ist nur schwer oder gar nicht möglich, denn in dem betroffenen Gebiet kämpfen Rebellen. Die Bevölkerung ist misstrauisch, mehrmals wurden Mediziner und Gesundheitszentren angegriffen. WHO-Chef Tedros Ghebreyesus forderte die Regierung und die Oppositionsführer dazu auf, eine parteiübergreifende Lösung im Kampf gegen Ebola zu finden. Anhaltende Gewalt verschaffe lediglich dem Virus einen Vorteil. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kündigte in Genf an, dass Deutschland die Maßnahmen der WHO gegen eine weitere Ausbreitung der Krankheit finanziell unterstützen wird. Über verschiedene Ministerien sollen 10 Millionen Dollar bereitgestellt werden. Auf der Weltgesundheitsversammlung in Genf beraten die Mitgliedsländer der WHO über Budgetfragen, Reformen und den besseren Kampf gegen Epidemien. Das Treffen dauert bis zum Dienstag nächster Woche.
Kurz vor der Europawahl hat ein Gericht der Bundeszentrale für politische Bildung verboten, den sogenannten Wahlomat im Internet weiter zu betreiben. Sebastian Tittelbach.
Beim Wahlomat können sich Wähler anhand von einfachen Fragen unabhängig darüber informieren, welches Parteiprogramm am besten zu ihnen passt. Doch die Richter bemängeln die Art, wie die Ergebnisse angezeigt werden. Dort kann der Nutzer höchstens 8 Parteien miteinander vergleichen. Dadurch werde mittelbar das im Grundgesetz verankerte Recht auf Chancengleichheit verletzt, so die Richter. Sie gaben der Partei Volt Deutschland Recht und haben den weiteren Betrieb des Wahlomat untersagt. Die Bundeszentrale für politische Bildung argumentiert, dass eine andere Darstellung der Ergebnisse technisch nicht möglich sei. Sie kündigte umgehend eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Münster an. Das Angebot des Wahlomat nutzen immer mehr Wähler. Im Vorfeld der Europawahl klickten sich bis jetzt 6,3 Millionen Anwender durch den Fragenkatalog.
Der langjährige Bundesliga-Stürmer Manfred Burgsmüller ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Daniela Müllenborn.
Von Beruf war er Stürmer, sein Markenzeichen, die Schlitzohrigkeit.
Ich gehe vielleicht in manche Situationen auch vor dem Tor, da haben manche schon abgeschaltet, da gehe ich halt noch hin, würde ich vielleicht denken. Das war zum Beispiel hier bei dem HSV-Spiel, wo der Thomas Wolter aufs Tor schießt und ich habe da instinktiv, bin ich dort stehen geblieben, ja, und der Ball fällt mir genau vor die Füße. Das sind halt so Sachen, das macht man also instinktiv, da denkt man gar nicht mehr groß dabei.
Manfred, genannt Manni Burgsmüller, kam von 1969 bis 1990 auf 447 Bundesliga-Spiele. Spielte unter anderem für Essen, Oberhausen und Dortmund. Er war ein Kind des Ruhrpotts. Seinen einzigen Meistertitel holte er aber mit Werder Bremen 1988. 2 Jahre zuvor, als fast 36-Jährigen, hatte sich der Club um Trainer Otto Rehhagel den Top-Torjäger geholt. Mit 40 beendete Manfred Burgsmüller seine Fußballkarriere, spielte dann von 1996 an noch 6 Jahre American Football bei den Düsseldorf Rheinfire und war mit 52 Jahren der älteste Football-Profi der Welt.
Ein Nachruf auf Manfred Burgsmüller. Und wie immer an dieser Stelle der Blick auf den heutigen Börsentag aus Frankfurt, Jan Plate.
Bei der Commerzbank und der Deutschen Bank finden diese Woche die Hauptversammlungen statt. Währenddessen reißen die negativen Schlagzeilen für die Deutsche Bank nicht ab und die Aktie hat ein neues Rekordtief erreicht. Spekulationen rund um Donald Trump haben den Kurs gedrückt. Der New York Times zufolge wurden auffällige Zahlungen bei Unternehmen von US-Präsident Donald Trump und dessen Schwiegersohn Jared Kushner von Mitarbeitern der Deutschen Bank, nicht der Finanzaufsicht, gemeldet. Die Deutsche Bank hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Dennoch, die Aktie der Deutschen Bank hat fast 3% verloren auf nur noch 6,64 Euro. Nach unten ging es auch für Papiere des Chipherstellers und DAX-Konzerns Infineon. Kopfschmerzen bereitet Investoren der Streit um den chinesischen Handyhersteller und Netzwerkausrüster Huawei, nachdem die USA das Unternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt haben. Die Google-Tochter Alphabet hat daraufhin ihre Geschäftsbeziehungen zu Huawei teilweise eingestellt. Und auch wenn der deutsche Chiphersteller Infineon betont, dass die US-Exportbeschränkungen das Geschäft mit Huawei kaum beeinträchtigen, ging es für die Aktien um fast 5% nach unten. Mit dem verschärften Streit um Huawei ist Börsenhändlern zufolge die Chance auf eine schnelle Lösung des Zollkonfliktes zwischen den USA und China gering. Der DAX hat 1,5% verloren auf 12.041 Punkte.
von der Börse Jan Plate. Und wir bleiben in der Welt der Wirtschaft. Ein Thema, das im Osten der Republik regelmäßig für Unbehagen sorgt. Denn 30 Jahre nach dem Mauerfall haben die neuen Bundesländer zwar deutlich aufgeholt, sie liegen aber immer noch in vielen Bereichen hinter den westlichen Bundesländern zurück. Was muss sich für eine Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West ändern? Über diese Frage diskutierten in den vergangenen beiden Tagen Vertreter von Wirtschaft, Politik und Wissenschaft beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow. Elke Bader berichtet.
Zeitenwende ist das große Thema des diesjährigen Ostdeutschen Wirtschaftsforums. Eine solche Zeitenwende haben die fünf neuen Bundesländer schon einmal vollbracht. Als vor 30 Jahren nach der friedlichen Revolution die Wirtschaftsstruktur in die neuen Bundesländern abgewickelt wurde. Inzwischen ist in den 30 Jahren viel passiert in Ostdeutschland. Und trotzdem müssen wir über die Auswirkungen einer neuen Zeitwende sprechen, sagt Veranstalter des Ostdeutschen Wirtschaftsforums Frank Nehring.
Das heißt, der Welthandel funktioniert gar nicht mehr so, wie er einst funktionierte. Die Digitalisierung verändert genau genommen unser Leben, ob wir es wollen oder nicht. Und es kommt dazu, dass auch das Thema Klimawandel natürlich große Auswirkungen hat, gerade auf Ostdeutschland, was Braunkohle anbelangt. Das heißt, es ist mehr als irgendwie nur so ein Wandel, sondern es ist wirklich ein großer Wandel.
Vor dem die ganze Bundesrepublik steht, sagt Frank Nehring. Aber die ostdeutsche Wirtschaft steht derzeit vor einer großen demografischen Herausforderung. Es fehlen junge Fachkräfte und die Bevölkerung wird immer älter. Ausgebildete Fachkräfte gehen eher in die westlichen Bundesländer, weil sie dort mehr verdienen. Zur Lösung der demografischen Herausforderung sagt Professor Dr. Reint Grob vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle.
Die kann auch nur irgendwie gelöst werden mit Einwanderung, mit irgendwelchen neuen Methoden, um attraktiver zu werden, gerade für EU-Einwanderung. Ich glaube, da wäre ein ganz wichtiges Thema für die ostdeutsche Politik.
Aber bitte mit Augenmaß, sagt Sachsen-Anhaltsministerpräsident Haselhoff, wenn es um die Einwanderung von Fachkräften geht. In 30 Jahren ständigen Strukturwandels haben die ostdeutschen Bundesländer gelernt, was funktioniert und was nicht. Trotz Zuwanderung nimmt die Bevölkerung in den neuen Ländern stärker ab als im Westen. Rainer Haselhoff.
Das bringt uns natürlich in den Druck, Innovationen zu bringen. Das heißt also auch Organisationen hinzubekommen bis zu den Sozialstrukturen. Pflege, sage ich mal, nur als Thema, wo wir uns mehr einfallen lassen müssen als bisher.
Mit weniger Menschen die gleichen Wirtschafts- und Sozialstrukturen aufrechterhalten. Bei der Bewältigung dieser Aufgabe lassen sich Politiker gern von Wirtschaftsexperten beraten. Vorschläge macht Wirtschaftswissenschaftler Rainer Grob vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung.
Wenn man sich darauf konzentriert, zum Beispiel Ländergrenzen auch ein Stück weit zu überwinden, wenn man nicht denkt als Sachsen-Anhalt, als Sachsen, als Thüringen, sondern wenn man versucht, Regionen zu entwickeln, zusammenzuarbeiten, statt gegeneinander zu arbeiten, ich glaube, dann käme man schon ein großes Stück vorwärts.
Schließlich haben die neuen Bundesländer in den 30 Jahren gelernt, sich immer wieder auf neue Probleme einzustellen. Das ist die große Chance gegenüber den westlichen Ländern. Darüber sind sich die Wirtschaftsexperten einig.
Information von Elke Bader. Seit April 2018, seit gut einem Jahr also, ist Andrea Nahles Chefin der Sozialdemokraten. Doch der von manchen Genossen erhoffte Aufschwung für die Partei blieb bislang aus und so brodelt mittlerweile wieder die Berliner Gerüchteküche. Sollte es bei der Europawahl und der gleichzeitig stattfindenden Bürgerschaftswahl in Bremen eine Doppelschlappe für die SPD geben, sei die Ablösung der Vorsitzenden ausgemachte Sache, so hieß es am Wochenende. Putschgerüchte, die heute von der SPD-Spitze dementiert wurden. Frank Capellan berichtet.
Andrea Nahles ist not amused. Die Parteichefin macht Wahlkampf. Heute in Potsdam Gerüchte über einen angeblich bevorstehenden Putsch bei den Sozialdemokraten kann sie da gar nicht gebrauchen. Die Chefin steht unter Druck. Sie hatte Justizministerin Katharina Barley ins Rennen geschickt. Obwohl die zunächst gar nicht wollte. Hoch sind die Erwartungen an Barley. Sie gilt als Hoffnungsträgerin. Sie soll den Abwärtstrend der SPD stoppen. Dass dies gelingt, glaubt wenige Tage vor der Wahl aber kaum jemand.
Jetzt wird Wahlkampf gemacht. Wir sind unterwegs in Deutschland, um die Menschen zu überzeugen, dass sie zur Wahl gehen. Wir haben mit Katharina Barley eine hervorragende Spitzenkandidatin. Und das ist das, was mich beschäftigt, alles andere nicht.
Bekräftigt heute die Parteivorsitzende Andrea Nahles. Abgeordnete aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen könnten den Aufstand wagen, sollte die Wahl daneben gehen. hat es am Wochenende geheißen. Die 20%-Marke gilt es zu reißen. Und dann ist da noch Bremen. Seit 70 Jahren in sozialdemokratischer Hand muss Nahles den Fraktionsvorsitz abgeben, wenn diese Bastion fällt.
Bremen ist irgendwie SPD pur. Kennt jeder, weiß jeder, ist so geatmet.
Gibt Carsten Schneider zu bedenken. Doch der Thüringer ist Fraktionsgeschäftsführer, damit enger Vertrauter von Andrea Nahles. Dass Europa- und Bremen-Wahl eine Führungsdebatte mit Konsequenzen gar für die Bundesregierung auslösen könnten, glaubt er nicht.
Ich persönlich glaube aber nicht, dass dieses Wahlergebnis zu einer Störung des Betriebsklimas oder der Fragestellung der Koalition danach führen wird.
Tatsächlich dürfte noch entscheidender sein, wie es mit den Genossen bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg weitergehen wird. Zwar hat die Fraktionsspitze ungute Erinnerungen daran, dass die starken Landesverbände NRW und Niedersachsen schon Anfang Januar zu einer eigenen Klausur luden. Dass sie es aber wagen könnten, Andrea Nahles aus dem Amt zu drängen, gilt doch als unwahrscheinlich. Achim Post, NRW-Landesgruppenchef, dessen Name für die Nachfolge genannt wird, ist eher ein auf Ausgleich bemühter Mann, kein Putschist.
Andrea Nahles sitzt fest im Sattel und wir werden Umfragewerte sicherlich nicht verbessern, wenn wir übereinander reden.
Erklärt daher ein anderer Niedersachse, Lars Klingbeil. Ich halte das alles für eine Ente, meint der SPD-Generalsekretär zu den Gerüchten über den möglichen Aufstand bei den Sozialdemokraten. Mit Namen lässt sich keiner der Nahles-Kritiker zitieren, bis auf einen. Florian Post, Bundestagsabgeordneter aus Bayern, bleibt sich und seiner Kritik an der Parteiführung auch heute treu. Es ist die Nahles-Scholz-SPD, die für den derzeitigen Zustand der Partei verantwortlich ist, meint Post und nimmt damit auch den Vizekanzler ins Visier.
Frank Capellan. Seit dem glasklaren Erfolg des bayerischen Volksbegehrens Rettet die Bienen ist das Thema Insektenschutz in aller Munde. Politik und Parteien überschlagen sich mit immer neuen Ideen für den Erhalt der Artenvielfalt. Kein Zufall deshalb, dass heute am Weltbienentag Bundesbildungsministerin Karliczek die Chance wittert, mit Hilfe der fleißigen Honigsammler ihr bislang eher blasses bundespolitisches Image aufzupolieren. Aus Berlin, Uwe Lüb.
Wenn es nach Bundesforschungsministerin Anja Karliczek von der CDU geht, klingt es so bald rund um ihr Ministerium. Anlässlich des Weltbienentages hat sie ein Bienenhotel aufstellen lassen. Doch es geht ihr nicht nur um Bienen, sondern um alle Insekten.
Die Bienen stehen stellvertretend für ganz viele andere bedrohte Insekten.
Alarmiert hat sie unter anderem die sogenannte Krefelder Studie. In ihr haben Forscher einen dramatischen Rückgang von Insekten nachgewiesen. In 30 Jahren um mehr als 75%. Möglicherweise ist die Wahrheit aber noch schlimmer, meint die Insektenforscherin Gerlind Lehmann. Denn die Studie
war im Naturschutzgebiet. Und das ist das wirklich Brisante. Also wir denken ja immer, Naturschutzgebiet ist schön, ist geschützt, ist alles schick. Und so ist es nicht.
Untersucht wurde jedoch nur an zwei Standorten, sagt Lehmann. Daher gehe es nun darum, herauszufinden, ob Naturschutzgebiete generell betroffen sind. Lehmann leitet für den Naturschutzbund Deutschland, NABU, das Projekt Diversität, also Vielfalt, von Insekten in Naturschutzgebieten, kurz DINA. Das Bundesforschungsministerium unterstützt die Arbeit des NABU und anderer mit 4,2 Millionen Euro. Doch das ist nur ein kleiner Teil der Forschung. Insgesamt geht es um mehr, so Karliczek.
DINA ist ein Projekt im Rahmen der neuen Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt, die wir im Februar ins Leben gerufen haben. Und in den kommenden 5 Jahren wollen wir 200 Millionen Euro in die Forschung für Artenvielfalt investieren.
Mithilfe des Geldes soll neue Technik entwickelt werden, um Insektenbestände zuverlässig zu messen, sowie die genauen Ursachen für ihren Rückgang zu erkennen. Dass es immer weniger Insekten gibt und die Artenvielfalt bedroht ist, ist zwar seit Jahrzehnten bekannt. Die vollständigen Gründe dafür aber noch nicht, meint Karliczek.
Selbst für Deutschland gilt, dass wir nur einen ganz, ganz kleinen Teil erforscht haben, dass wir nicht wirklich die systemischen Zusammenhänge der Artenvielfalt in Deutschland kennen.
Doch schon jetzt können viele den Insekten helfen, wenn sie wollen. Zum Beispiel durch sogenannte Blühstreifen oder Blühwiesen, also wildwachsende Blumenwiesen. Gerade Landwirte könnten immer immer mal wieder ein Stück Land sich selbst überlassen. Aber das führt zu Einbußen, klagt Insektenforscherin Lehmann, weil nur die landwirtschaftlich genutzten Flächen gefördert würden.
Wenn Sie jetzt zum Beispiel da Blühstreifen haben, dann wird das von der Fläche abgezogen, kriegen Sie also weniger Geld.
Politik kann so etwas ändern. Doch dafür will Karliczek erst genau wissen, warum es weniger Insekten gibt. Mutmaßungen reichen ihr nicht aus.
Nur auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse können wir Systemlösungen zum Schutz von Insekten erarbeiten und damit auch belastbare politische Handlungsoptionen aufzeigen.
Ministerin Karliczek im Bericht von Uwe Lüb. Und zum Schluss der Blick in die Zeitungen von morgen, die Presseschau mit Sonja Helmke aus unserer Nachrichtenredaktion.
Die Entwicklung in Österreich, dass alle FPÖ-Minister die Koalition mit der ÖVP verlassen werden, als Reaktion auf die angekündigte Entlassung von Innenminister Kickl, kommentiert die Rheinische Post aus Düsseldorf. Der österreichische Kanzler Kurz ist mit seinem Versuch, die Rechtspopulisten in eine bürgerliche Regierung einzubinden, krachend gescheitert. Was sich aber gerade in Österreich abspielt, ist ein Trauerspiel der Demokratie. In der Neuen Osnabrücker Zeitung heißt es, die Koalition aus Bürgerlichen und Rechten fliegt auseinander. Die FPÖ-Affäre erschüttert die politische Landschaft in Österreich und weit darüber hinaus. Ist das jetzt der Anfang vom Abstieg der Rechtspopulisten und Nationalisten in Europa? Fest steht, mit den Rechten kann man keinen Staat machen. Der Mannheimer Morgen schreibt mit Blick auf einen möglichen Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Kurz: In der österreichischen Staatskrise wird ersichtlich, wie sehr sich Kurz auf die rechtspopulistische FPÖ eingelassen hat. Denn sie bestimmt noch immer, trotz ihres schändlichen Verhaltens, die politische Agenda. In der Ukraine ist der neue Präsident Selenskyj vereidigt worden. Nach Meinung der hessischen Niedersächsischen Allgemeinen aus Kassel legt er mit dem Mut des politischen Glücksritters los. Auflösung des Parlaments, Aufforderung zum Rücktritt an die Regierung und an Vertraute seines abgewählten Vorgängers. Der neue Präsident präsentiert sogleich in Kurzform sein ehrgeiziges Zukunftsprogramm: Westbindung, Korruptionsbekämpfung und Überwindung der Konflikte mit Russland. Für all das braucht er eine starke Mehrheit, die er sich von raschen Neuwahlen erhofft. Aus Sicht der Mitteldeutschen Zeitung aus Halle findet sich Selenskyj in einem politischen Machtkampf wieder. Er hat den Kampf in seiner Antrittsrede angenommen, Ausgang offen. Vieles wird davon abhängen, ob Selenskyjs zur Schau gestellter Idealismus echt ist. Er wird die krisengeschüttelte Ukraine nur dann reformieren können, wenn er bereit ist, sich ohne Rücksicht auf seine persönliche Zukunft auch mit den mächtigen Oligarchen anzulegen. Die Volksstimme aus Magdeburg geht auf die Entscheidung von Google ein, die Geschäftsbeziehungen mit dem chinesischen Huawei-Konzern zu beenden. Der Bann mit dem US-Präsident Huawei belegt, zeigt Wirkung. Die Maßnahmen werden die Chinesen empfindlich treffen. Der weltweit drittgrößte Smartphone-Hersteller hat im Westen ohne das Android-System von Google langfristig keine Chance. Die Braunschweiger Zeitung vermutet, dass Trumps Schuss allerdings auch nach hinten losgehen könnte. China wird seinen Kurs beschleunigen, Schritt für Schritt unabhängiger zu werden von Know-how und Technik der westlichen Industrie- und Softwarenationen.
Vielen Dank, Sonja Helmke. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Gleich die Nachrichten um 0 Uhr und der neue Tag beginnt hier im Deutschlandfunk mit unserer Kultursendung Fazit. Das Team dieser Spätsendung wünscht Ihnen eine gute Nacht. Mein Name ist Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.